Ich habe angefangen vielleicht mit 14, 15 viel intensiver zu malen als andere in dem Alter. Und es war für mich schon damals ein Mittel, die Welt für mich zu sortieren und zu reflektieren. Und damals.
Hörforum, der Podcast über Kunst. Vom Mädler Art Forum, Kunstraum für Leipzig.
Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 14. Podcast-Folge hier im Hörforum. Dieses Mal geht es erstmalig nicht um eine Gruppenausstellung, sondern um die Ehrung eines einzelnen Künstlers, und zwar um Quint Buchholz und seine Ausstellung »Wo wir träumen«, die noch bis zum 1. August 2026 im Mädler Art Forum zu sehen sein wird. Quint Buchholz ist Maler, Buchillustrator und auch Autor und ist bekannt für Gemälde, die auf den ersten Blick doch sehr realistisch wirken, und je näher man sich dem widmet und je näher man dem Bild kommt, desto mehr steigt man in eine Traumwelt ab, über die man dann doch auch eine ganze Weile nachdenken kann. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, Quint, dass du dir die Zeit nimmst, euch heute mit uns zu unterhalten. Herzlich willkommen erstmal.
Sehr gerne, ich bin sehr gerne da.
Wir zeigen aktuell ja eine Retrospektive, also quasi dein Lebenswerk hier im Mädler Art Forum. Wie fühlt sich das für dich an, durch die aktuelle Ausstellung zu laufen?
Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich so einen großen Bogen in den ausgestellten Werken ausgesucht habe mit euch zusammen und auch dann selber sehe. Das früheste Bild ist von 1978, glaube ich, oder 77, da war ich also 20, jetzt bin ich fast 69. Also es ist schon ein weiter Bogen. Und ja, ich bin eigentlich auch sehr dankbar auch für die Vorbereitung zu dieser Ausstellung, weil das einfach sehr schön war, was man sonst eigentlich nicht macht, so zurückzuschauen und zu gucken, was habe ich da gemacht, und damit einfach mal sich zu beschäftigen, welche Themen kommen immer wieder vor, wo sieht man deutliche Veränderungen und all solche Geschichten. Die habe ich schon bei der Planung sehr genossen und jetzt beim durch die Ausstellung wandern auch wieder.
Du warst ja auch an der Auswahl beteiligt, zusammen auch mit der Kuratorin, ja, Christine Knödler. Es ist ja auch schwierig, dann die Entscheidung zu treffen, das wird es und das wird es nicht. Was waren da so die Fragen, die du dir gestellt hast, ob ein Bild in die Ausstellung mit aufgenommen wird?
Also das eine ganz praktische war, dass ich hauptsächlich versucht habe, eben Bilder zu nehmen, die wir zu Hause noch haben. Ja, ich habe ja auch viele Bilder verkauft. Ja. Wir hatten zwei Leihgeber, die freundlicherweise eben Bilder zur Verfügung gestellt haben, Originale. Damit konnte ich noch einige wichtige Werke, also mir wichtige Werke, ergänzen. Und ansonsten, also ich würde sagen, es ist eigentlich ein ganz einfacher Maßstab gewesen, die Bilder, die ich selber am interessantesten fand, noch aus verschiedenen Gründen am interessantesten fand und auch am gelungensten, also gerade bei den früheren Sachen sind einfach auch Bilder dabei, wo ich technisch sage, also das muss ich nicht mehr unbedingt zeigen. Ja, und das war eigentlich so das Auswahlkriterium. Und dann zu gucken, wie fügt man Gruppen von Bildern zusammen, die auch zusammen was erzählen zu einem Thema, was wir ja gemacht haben. Und da sind dann auch ein paar Bilder einfach rausgefallen, die ich auch hätte reinnehmen können, aber wo wir gesagt haben, das passt da besser rein als das andere. Also so.
Mittlerweile, also es sind ja dann über 90 Werke von dir zusammengekommen. Du bist ja eigentlich Wahlmünchner, wenn man das so sagen kann. Und jetzt zeigen wir aber dieses Gesamtwerk ja eigentlich in Leipzig. Was würdest du sagen, verbindet dich hier mit dieser Stadt?
Ich weiß gar nicht, ob es einen besonderen Bezug gibt, aber ich war tatsächlich, nach der Wende gab es eine ganz lange Zeit, wo meine Frau und ich, wie viele andere auch aus München zum Beispiel, nie in die neuen Bundesländer gefahren sind, also die damals neuen Bundesländer. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich kenne Italien 10-mal besser als Thüringen oder Sachsen oder sowas. Und dann haben wir gesagt, das geht einfach nicht. Und ja, Leipzig gehörte zu den Städten, die wir dann als erste besucht haben und die wir sofort sehr mochten. Natürlich auch, weil Leipzig eine besondere Kunst- und Buchstadt auch ist. Und ja, ich das natürlich auch wusste und ja, meine Hauptarbeit über viele Jahrzehnte war ja die Buchillustration. Ist es immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so stark. Und ja, da war einfach ein ganz starker Bezug da. Ja.
Du hast es gerade selbst schon angeschnitten. Ich meine, Leipzig, die Buchstadt, die Buchmesse und eben auch deine Arbeit mit Büchern. Das ist ja auch, passiert ja auf verschiedenen Ebenen, malerisch und selbst schriftlich. Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Bücher illustrieren zu wollen?
Es gab einfach aus meiner Kindheit schon eine starke Prägung auf das Buch hin. Über meine Mutter vor allem, aber überhaupt meine Eltern, die viele Bücher hatten und es auch sehr gepflegt haben und auch mit uns gepflegt haben. Meine Mutter hat uns viel vorgelesen, ganz lange. Das war das eine. Und dann gab es tatsächlich bestimmte Illustratoren, die ich unfassbar toll fand. Ja. Also Gottfried Hellmein zum Beispiel in seinen Anfängen fand ich atemberaubend spannend und auch ja ein paar Buchillustratoren, Louis Moschitz, der Maulwurf Grabowski, also auch ganz unterschiedliche Stile, aber es war so ein Genre, was mich sehr angezogen hat. Jörg Müller zum Beispiel, ein ganz auch fast fotorealistischer Maler, der im Verlag Sauerländer in den 70er, 80er Jahren viele wirklich bahnbrechende Werke illustriert hat. Und wo ich noch weiß, wo ich in München vor der Kinderbuchhandlung stand, die ein Schaufenster hatten mit seinen Büchern und so gedacht habe, wenn du sowas mal in der Richtung schaffen würdest, das wäre toll. Ja? Und dann habe ich ja angefangen, zuerst für Zeitschriften zu illustrieren und habe dann aber nach einer Weile gemerkt, dass mir das inhaltlich, also dass das zu weit weg ist von dem, was ich eigentlich machen möchte und auch was ich sonst in meinen Bildern gemalt habe. Und dann bin ich auf die Buchmesse nach Frankfurt gefahren mit einer Mappe und habe versucht, da Kontakte zu kriegen.
Das sind ja mittlerweile, sind ja viele Bücher, die du bebildert hast. Und davon kann man ja jetzt einige bei uns gerade auch im Original betrachten. Mhm. Beispiel ist dafür ja Sophies Welt, das wahrscheinlich die meisten kennen werden. Und dieser Podcast ist gedacht für Personen, die das gerne beim Laufen durch die Ausstellung hören wollen, aber auch für alle, die die Ausstellung vielleicht schon verpasst haben, während sie das hier hören. Mhm. Und wir hatten uns ja darauf geeinigt, verschiedene Kapitel quasi auch zu gestalten durch die Ausstellung. Dann gibt es Motive, die immer wieder auftauchen. Mhm. Würdest du für all jene, die die Ausstellung gerade nicht vor Augen haben können, kurz beschreiben, was man immer wieder findet in deinen Bildern?
Es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass ich mit einer relativ überschaubaren Anzahl von Motiven oder Szenerien arbeite und immer wieder neue Zugänge zu bestimmten Themen finde. Also es gibt ganz viel Bilder, die vom Meer handeln oder am Meer spielen. Es gibt ganz viele Wolkenbilder, reine Wolkenbilder, aber auch bestimmte Himmel, die eine bestimmte Atmosphäre für irgendeine Bilderzählung geben. Es gibt viel Bilder, die sich mit Tieren und Menschen beschäftigen. Ein Thema, was mich sehr bewegt seit vielen Jahren und was ich auch immer wieder befrage. Also auch, es geht viel um den Respekt und um eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen Mensch und Tier, die wir eben meistens nicht mehr zulassen, aber die wir wieder finden sollten. Ein Motiv, was auch oft in der Ausstellung vorkommt, ist die Erde. Also meine wirklich Liebe zu dem Bild des Planeten. Und damit kann man alle möglichen Geschichten erzählen immer wieder. Es gibt viele Bilder, die vom Für-sich-Sein handeln, von der Ruhe, von der Stille. Und es gibt aus der illustrierten Zeit einiges an Bildern aus Kinder- und Jugendbüchern auch, die dann oft eher ja, ein bisschen fantastische Szenerien oder auch von Geborgenheit erzählen, also den Dingen, die ich gerne Kindern erzählen würde.
Zum Thema der Tiere, also das Tierwohl, das liegt dir ja wirklich arg am Herzen. Und da hattest du ein Buch extra für gestaltet und auch geschrieben, Quinns Tierleben. Ja. Magst du uns von diesem Projekt erzählen?
Quinns Tierleben, also da muss ich kurz sagen, ich habe mit 21 oder fast 21 beschlossen, Vegetarier zu werden. In einer Zeit, wo das noch ziemlich unüblich war. Und in Bayern war das nochmal eine andere Herausforderung, wo ich damals auch schon gelebt habe. Und das lief dann irgendwie ganz lange und irgendwann habe ich dieses Thema nochmal neu entdeckt und habe auch die Idee des Veganismus entdeckt und fand es eigentlich absolut schlüssig und richtig für mich als Idee, gar nicht in einem missionarischen Sinne, aber eben, ich dachte, eigentlich ist das die Idee der Zukunft, ja. Aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus Respekt vor den Tieren, sondern auch aus ökologischen Gründen und so. Ja. Und habe dann nochmal angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und habe eigentlich über viele Jahre immer wieder Bilder dazu gemalt und mit der Idee, irgendwann ein Buch daraus zu machen und habe dann aber sehr lange mit den Texten gekämpft. Ich habe selber versucht, Texte dazu zu schreiben, die aber sehr, ja, wütend oft waren und fassungslos und nicht wirklich gute Texte waren, glaube ich, um anderen Menschen vielleicht diesen bisschen zu öffnen für diese Idee. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich suche jetzt einfach Texte von anderen Leuten, die es ja über wirklich Jahrtausende gibt. Also die Idee, Tiere nicht zu essen, ist eine ganz alte Idee, die es auch schon in Griechenland gab und im alten Rom. Und Leonardo da Vinci zum Beispiel hat ganz viel darüber geschrieben, wie schrecklich er das findet, Tiere zu essen. Also es gibt viele tolle Geschichten und Zitate über die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich, die sich mit dieser Frage beschäftigen und die habe ich dann eben zusammengesucht und dann mit den Bildern kombiniert.
Wenn man sich diese Bilder anschaut, ich meine, es sind Tiere zu sehen, aber es sind ja offensichtlich nicht nur Tiere, die einfach in einer Landschaft stehen, sondern es gibt immer ein Gefühl, immer auch viel mit Fantasie, mit der du diese Bilder gestaltest, aber auch eine große Detailverliebtheit, dass manche Arbeiten von dir ja fast naturalistisch wirken. Mhm. Wie malt man ein so präzises Bild?
Also es gibt eigentlich zwei Hauptelemente, die es braucht für so ein Bild. Das eine ist gute Vorbereitung, damit man wirklich die Sachen sich anschauen kann, die man malt. Also ich male Skizzen schon, aber sonst nicht aus dem Kopf, sondern ich arbeite tatsächlich mit Fotos, manchmal baue ich mir Sachen im Atelier auch auf. Ich baue auch manchmal Puppen oder Figuren oder schnitze die oder was auch immer. Also ich muss die Sachen möglichst genau sehen, die ich male. Und dann kommt das zweite Element dazu. Ich muss mir die Zeit nehmen, die so lang und ausgiebig anzuschauen und dann auf dem Bild zu malen, damit es diesen naturalistischen Eindruck gibt, den ich einfach sehr wichtig finde für die eben gerade nicht realistischen Bilderzählungen oft. Ja. Also diese Behauptung, das könnte wirklich so sein. Ich glaube, das ist wichtig für meine Bilder. Ja.
Das ist sehr spannend, diese Kombination eben zwischen dem Fantastischen und aber diesem Glaubhaftmachen. Ja. Ich meine, in der Kunsttheorie schmeißen ja auch die KunsthistorikerInnen, zu denen ich ja auch gehöre, gerne immer mit Fachbegriffen um sich. Ja. Und ich glaube, den Begriff, den man am meisten für deine Bilder auch hört, ist wahrscheinlich der des Surrealismus, der ja eine geschichtliche Vorlage hat. Beispiele sind Dalí, Magritte und auch André Breton, die aber ja eine ganz eigene auch Message hinter ihren Bildern haben. Ja. Auch eine sehr gesellschaftskritische, geprägt durch den Ersten Weltkrieg vor allem. Und wenn wir jetzt heute deine Bilder Surrealismus nennen, wie begegnest du solchen Begriffen? Also wie stehst du dazu, wenn deine Werke mit diesem Begriff ausgestattet werden?
Ja, ich mag ihn nicht so oder finde ihn nicht so zutreffend, sagen wir mal so. Also es kann gut sein, dass ich da nicht alles weiß oder es ist sicher so, dass ich nicht alles weiß über den Surrealismus, aber die Idee, die ich verstanden habe von dem, wie surrealistische Maler ihre Bilder entwickelt haben, die ist doch ein ganzes Stück weit weg von dem, was ich mache. Was stimmt, dass wir beide oder alle diese, also die Realität nicht so abbilden, wie wir sie sonst sehen, sondern was damit machen, damit spielen. Aber der Weg, um auf unsere Bilder zu kommen, der war ganz sicher bei Dalí oder Magritte, ich will mich jetzt gar nicht in eine Reihe mit denen stellen, aber war ein anderer, glaube ich. Und auch gerade bei Magritte, denke ich, er hat ja sehr viel Gedankenexperimente gemacht oder die Wahrnehmung hinterfragt auf eine bestimmte Weise. Während ich glaube, meine auch nicht realistischen Bilder die machen eher, erzählen eher von Möglichkeiten, die wir haben, anders zu denken oder uns was anderes vorzustellen, als das, was wir immer so akzeptieren im normalen Leben.
Du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, die Motivation zum Malen, die dahinter liegt, hinter dem Bild. Wenn du, also kannst du das zusammenfassen auf einen Grund zu malen? Brauchst du überhaupt einen Grund zu malen?
Ja, ich denke, dass es schon, ich habe angefangen vielleicht mit 14, 15 viel intensiver zu malen als andere in dem Alter. Und es war für mich schon damals ein Mittel, die Welt für mich zu sortieren und zu reflektieren und damals auch viele Dinge auszudrücken, die ich nicht sagen konnte zu Hause. Also was weiß ich, auch Sachen, die ich mit meinen Eltern, mit meinen Eltern Probleme hatten und all solche Geschichten. Manches ging bei uns einfach nicht, dass man darüber spricht. Mhm. Und das habe ich dann gemalt und so ein bisschen versteckt auch ausgedrückt. Und es ist tatsächlich bis heute so geblieben, dass ich die Zeiten, wo ich in Bildern die Welt widerspiegeln kann oder verwandeln kann, dass ich die einfach brauche, um mit dem Leben zurechtzukommen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Urlaub eine wahnsinnig anstrengende Zeit auf gewisse Weise finde. Ja, weil ich da oft eben, weil dann Familienprogramm und alles andere da ist, dafür nicht genug Raum habe. Ja. Insofern ist das immer eine zweischneidige Geschichte.
Ich meine, auch das Malen an sich kann ja eine schwierige Angelegenheit sein, auch mental. Und wir zeigen bei uns aktuell ja nicht nur, in Anführungszeichen, nur Gemälde von dir, sondern eben auch andere Arbeiten, die ja mit auch Blockaden zu tun haben. Magst du uns kurz beschreiben, was wir da zeigen?
Die Nichtbilder, die hier in der Ausstellung zu sehen sind, sind Objekte, die ich gebaut habe oder angefangen habe zu bauen in einer Zeit, wo ich einfach in einer richtig großen, langen Krise gesteckt bin. Da hatte ich vorher viele Jahre lang am Stück Bücher illustriert, also richtig wahnsinnig viel auch gearbeitet und war einfach leer und hatte das Gefühl, ich habe nichts Neues mehr zu erzählen und ich habe auch keinen Grund mehr gespürt, warum ich noch malen soll. Mir war das so dieser direkte Bezug, warum ich mal angefangen habe zu malen, der war mir so ein bisschen abhanden gekommen. Und dann war ich in einer Ausstellung von Ali Mitgutsch, dem berühmten Bilderbuch-Illustrator, den ich kannte und der Objekte gebaut hatte aus allen möglichen Gegenständen, die er von langen Reisen durch die Welt mitgebracht hatte über lange Zeit. Und das hat mich so berührt, diese Möglichkeit, einfach mal was ganz anderes zu machen als Bilder, wo ich immer wieder auch dachte, die muss man dann für irgendwas gebrauchen können. Also ich habe angefangen, ich habe mir dann gleich am nächsten Tag nach der Ausstellung im Spielzeugladen und später auf Flohmärkten und so irgendwelche Sachen gekauft, wo ich dachte, mit denen kann ich arbeiten. Und habe dann fast ein Jahr lang oder so, habe ich eigentlich nur Objekte gebaut und dadurch wieder einen anderen neuen Zugang letztlich auch zum Malen gefunden. Also bin wieder so ein bisschen zu mir gekommen und zu dem absichtslosen Bilder erfinden. Ja? Nicht mehr auf einen Zweck, also auf eine Illustration hingerichtet. Ja? Das war eigentlich der wichtige Schritt, dass das wieder ging.
Du hast gerade erzählt, dass diese Modelle auch ein klares Vorbild hatten, eine Inspirationsquelle. Hast du für deine Malerei auch Vorbilder, die du so benennen kannst? Personen oder Künstler, die sich geprägt haben für dein Malen?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche eigentlich. Also das sieht man meinen Bildern nicht an, aber mein erster wirklich fundamentaler Künstlereindruck war Picasso. Ja. Meine Mutter hatte mir einen großen Bildband über Picasso geschenkt. Und in der Staatsgalerie in Stuttgart, wo ich groß geworden bin, die haben auch ziemlich viele Werke von Picasso, auch aus der frühen Zeit, aus der blauen Periode und so, die mich immer sehr angesprochen haben. Und dann habe ich auch gemerkt, was für ein Später wusste ich dann auch, nicht unproblematisches Energiebündel Picasso war. Also er hat ja wirklich unfassbar viel geschaffen und das ist aus ihm rausgequollen. Aber er hat eben ja auch viele Menschen in seinem Umfeld wohl energetisch komplett ausgesaugt dabei. Ja. Aber damals hat mich das sehr beeindruckt, auch wenn ich dann zu einer anderen, ganz anderen Malweise gekommen bin. Für meine eigene Arbeit habe ich ja vorher schon angesprochen, tatsächlich Helnwein war ein ganz wichtiger Impuls. Der hatte einen wunderbaren Bildband gemacht mit Schwarz-Weiß-Illustrationen von Edgar Allan Poe. Den hat mir mein Bruder geschenkt. Und der, da habe ich mir die Nase platt gedrückt an diesen Zeichnungen. Ja. Und später kam dann, und das war sicher der wichtigste Einfluss für mich, kam der kanadische Maler Alex Colville dazu, den ich auf einer Ausstellung in Berlin während meiner Akademiezeit entdeckt habe. Und der, weil er so anders war als alles, was damals an Wildem und Spontanen in der Malerei gerade in war, mich einfach unglaublich berührt und auch ermutigt hatte, doch, dass man auch in der damaligen und auch jetzigen Zeit mit einer ganz ruhigen und filigranen Bilderzählung seine Sachen machen kann und ja, auch gute Bilder, zeitgemäße Bilder malen kann.
Deine Bilder sind ja auf jeden Fall Teil der gegenständlichen Malerei und das sind sie ja eigentlich schon die meiste Zeit deiner Arbeit, also wenn man auch zurückschaut. Du hast aber deine Ausbildung in einer Zeit gemacht, in der vor allem in Westdeutschland nicht unbedingt gegenständlich gearbeitet wurde, während das in der DDR ja schon eigentlich der Standard war. Ja. Wie war diese Erfahrung, nicht dann zur breiten Masse der Künstler dazu zu gehören? Hast du das Gefühl, dass dich das geprägt hat oder wie würdest du das beschreiben?
Ich habe eigentlich immer gespürt, dass das meine Art ist, zu malen und mit der Welt umzugehen. Aber ich habe mich tatsächlich auch gerade in der Akademiezeit, als ich an der Akademie studiert habe, oft sehr fremd gefühlt mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe auch im Gegensatz zu fast allen anderen meistens sehr kleinformatig gearbeitet und so. Und ich war mir auch bei unserem Professor Gerd Winner, bei dem ich studiert habe, lange Zeit nicht so sicher, ob er was damit anfangen kann, was ich mache. Und auch da war diese Ausstellung von Alex Colville in Berlin, zu der er mich, also aus bestimmten Gründen nochmal wirklich persönlich hingeschickt hat und gesagt, die Ausstellung ist für dich da, die musst du sehen. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, dass er doch viel mehr sieht und auch schätzt an dem, was ich mache, als ich das vorher so im Gefühl hatte, man ist ja als junger Mensch einfach, oder ich war einfach auch sehr unsicher und auch, ja, wenn da jemand irgendwas gesagt hat, dann kamst du schnell ins Wackeln erstmal. Ja.
Wenn man das mit heute vergleicht, ich meine, wir haben ja schon eine sehr ausgeprägte Stilpluralität, wenn man das so nennen darf. Hast du den Eindruck, dass der Gegenstand aktuell zurück ins Bild findet, wenn du auf Kollegen schaust?
Also ich nehme eigentlich eher diese unglaubliche Vielfalt wahr an Stilen und Ausdrucksmöglichkeiten. Aber tatsächlich gab es ja auch über die Leipziger Schule und die Folgen irgendwann eine Rückkehr des Gegenständlichen in der Malerei, die lange ja wirklich verpönt war. Also auch aufgrund der Geschichte der Malerei im Dritten Reich war es ja danach wirklich über Jahrzehnte eigentlich absolut obsolet, gegenständlich zu malen. Und erst über den Fotorealismus, der dann aus den USA, aber auch hier dann von verschiedenen Malern wieder kam, konnte man wieder gegenständlich malen und wurde auch ausgestellt und anerkannt.
Gibt es, ist vielleicht eine gemeine Frage, aber gibt es ein Bild, wo du sagst, das bleibt für immer dein Bild, das würdest du nie mehr hergeben, nicht verkaufen für kein Geld der Welt?
Es gibt ein paar Bilder und es gibt eins, was in der Ausstellung hängt, das heißt Dancing on a River und das ist ein Bild, was ich über meine Frau und mich gemalt habe, nach Jahrzehnten.
Als Abschlussfrage möchte ich gern wissen, wie läuft für dich ein perfekter Tag im Atelier ab?
Ein perfekter Tag im Atelier läuft ab, indem ich, also mein Atelier ist ein wirklich großer, schöner, ruhiger Raum im Rückgebäude in Haidhausen, einem ganz schönen, munteren Stadtteil in München. Aber da hinten ist es ganz ruhig, zwischen zwei Hinterhöfen eben. Und perfekt ist, wenn ich erstmal nichts anderes mache als zu malen. Also anfange mit dem Malen und erstmal mehrere Stunden habe, in denen ich mich in die Malerei vertiefen kann. Und dann irgendwann nach, weiß ich nicht, 4, 5 Stunden, da lassen jetzt einfach auch manchmal, lässt die Konzentration nach oder so der Impuls, jetzt habe ich noch Power weiterzumachen und dann kann ich auch gut andere Sachen machen. Ab und zu schöne Musik dazu zu hören, ist ganz wichtig. Mache ich beim Malen nicht, überhaupt nicht dauernd, aber eben manchmal davor oder danach. Und dann irgendwas mit Leuten auch machen, jemanden treffen oder ja, mit jemandem kommunizieren. Also das, der Umgang mit Leuten und der Austausch mit Menschen, das ist was, was ich beim Älterwerden besser kann und auch viel mehr schätze als früher. Ja.
Ich möchte mich für unseren Austausch heute ganz herzlich bei dir bedanken, für die Einblicke, die du uns gibst. Und ich möchte alle, die das hier hören, noch vor dem 1. August im besten Fall natürlich dazu einladen, zu uns ins Mädler Art Forum in die Mädler Passage in Leipzig zu kommen, sich die Ausstellung vor Ort anzuschauen. Und ich möchte auch auf unseren Katalog hinweisen. Also wir haben einen Katalog gemacht, wo nicht nur alle Arbeiten zu finden sind, die wir zeigen, sondern eben auch Texte von dir, Quint, in denen du die jeweiligen Kapitel einleitest. Ein wunderschönes Buch, das man sich als Souvenir vom nächsten Besuch in Leipzig gerne mitnehmen kann. Ich danke dir und ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag.
Vielen Dank auch dir für das schöne Gespräch und ich schließe mich allem an, was du jetzt gesagt hast.
Dankeschön.
Tschüss.
Sie hörten Hörforum, der Podcast über Kunst vom Mädler Artforum, Kunstraum für Leipzig. Eine Initiative der Stadt-Dema-Stiftung.